Deutschlands. 2 auf 1. 2 Mann, ein Thema. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.
Wir kommen jetzt zu einem der einflussreichsten Politiker der USA, Dick Cheney. Seit über 40 Jahren politisch tätig und ist auch heute noch für die Republikanische Partei aktiv oder man könnte auch sagen umtriebig. Unter Junior und Senior Bush war er Vizepräsident bzw. Verteidigungsminister der USA. Was er jetzt in dieser Zeit so politisch bewegt hat, und jetzt in dieser Zeit so macht, um sich noch ein paar relativ große und goldene Taler dazu zu verdienen, das besprechen wir mit unserem Lieblingsamerikaner Peter J. Krause. Guten Morgen, Peter.
Guten Morgen.
Guten Morgen, Lieblingsdeutscher.
Jawohl, anwesend.
So, da sind die Fronten ja gleich schon mal klar. Ich rede trotzdem auch mit Peter. Und zwar würde ich ganz gerne wissen, wie es denn losging damals mit der politischen Karriere von Dick Cheney.
Ach, das ging ganz einfach los. Dick Cheneys Papa hatte kein Geld, seine Mutter hatte auch nicht viel. Also hat er es selber machen müssen. Dann hat er es also recht ordentlich, er hat sich immer für Politik interessiert, hat sich recht ordentlich also in politischen Kreisen bewegt, was ihm also ein kostenloses Studium bei Yale einbrachte. Das wäre ganz prima geworden, bloß es war alles so furchtbar schwierig und er hatte doch so wenig Zeit zu arbeiten. Und nach 2 Ehrenrunden haben sie ihm gesagt, also geh doch bitte woanders hin.
Ehrlich?
Na, also sicher.
Aber ich meine,
ja, klar.
Bush Junior hat es geschafft, ja? Wie kann es sein, dass Dick Cheney dann da durchfällt?
Ja, nur, ich weiß es auch nicht, aber ich glaube, Bush Juniors Vater hatte mehr Geld.
Ah, okay, verstehe.
Ne? Jedenfalls die 3 Jahre, die er bei Yale war, das war also im Prinzip, ne, oder die 3 Semester, das war im Prinzip 1 Semester plus 2 Ehrensemester. Also dann ist er irgendwo aufs Dorf gegangen und hat dort seinen politischen Magister gemacht und dann sofort ab, damals waren gerade Nixon und Ford im Weißen Haus, ist er sofort also ab nach Washington und kam dann auch an, so Kleinchen-Kleinchen-Stellung, hat aber gute Freunde gemacht und für den Präsidenten Ford 1975 war er bereits Stabschef und von da an konnte nichts mehr schieflaufen.
Jetzt schon ganz schnell Stabschef geworden und wir haben ihn ja auch viele Jahre erdulden müssen. Welche politischen Entscheidungen sind alles so auf Dick Cheneys Konto gegangen?
Die Sache ist, man weiß es heute noch nicht so richtig, aber hier lief damals so von 2000 bis 2008, als er Vizepräsident war, lief dauernd wieder so ein Comic, wo eben gezeigt wurde, wie in Washington also die harten Sachen entschieden wurden und so weiter. Und dann kam noch so ein kleiner Bush auf dem Dreirad dazu und Cheney hat sich immer umgedreht und hat gesagt, geh weiterspielen, wir machen das hier. Im Prinzip soll es so gewesen sein. Cheney war, und das sagt jeder, Cheney war der mächtigste Vizepräsident, den wir jemals hatten in 230 Jahren. Bush war einer der schwächsten Präsidenten. Im Prinzip war Cheney der Mann, der die Entscheidungen getroffen hat.
So, und wie dick war Dick Cheney mit der Wirtschaft?
Ganz dick, super dick. Dick Cheney, nachdem Clinton ins Amt kam, da konnte er ein Republikaner nicht viel werden, ist er zur Firma Halliburton Corporation gegangen als CEO, als Vorstandsvorsitzender. Mit diesen Halliburtons, denen hatte er ein Jahr zuvor, als er noch Verteidigungsminister bei Vater Bush war, denen hatte er einen riesigen Auftrag verschafft, der ohne Ausschreibung ging für die US-Armee. Halliburtons haben, man sagt, knapp über 1 Milliarde Dollar dran verdient. Zu denen ist er dann gleich anschließend gegangen, war 5 Jahre lang Chef bei denen. Und als er dann zu George Bush als Vizepräsident ging, da war er natürlich dick drin bei Halliburton, hat angeblich seine ganzen Ämter dort niedergelegt, nicht wahr? Hat nur 35 oder wie viel Millionen Abfindung bekommen, als er dann dort aufhörte, um Vizepräsident werden. Und Halliburton hat sofort, als Irak im Gespräch war, sofort den Auftrag bekommen, den ganzen Irakkrieg praktisch für uns zu führen.
Jetzt ist dieser Dick Cheney ja offensichtlich mehrfach von allen möglichen Leuten bezahlt worden, müsste also mittlerweile auch genug Geld haben. Jetzt gibt's trotzdem ein Korruptionsproblem in Nigeria, irgendwas mit 180 Millionen Dollar. Hat das doch wieder nötig?
Ja, ist doch schon längst erledigt. Mit 180 Millionen Dollar, klar. Die Nigerianer haben gesagt, ihr habt uns beschissen, ihr habt dauernd hier unsere Leute bestochen, nicht wahr? Unsere Beamten, damit ihr irgend so ein Liquid Gas, so ein Gaswerk da bauen sollten. Und die Jungs, die haben also und die haben natürlich den Cheney, weil er damals Chef war, gleich mit angeklagt. Das war 2010. Am Ende des Jahres gingen die Halliburton-Anwälte rüber nach Nigeria und haben gesagt, hört mal, klar, mea culpa und alles, aber wir geben euch 250 Millionen Dollar, wenn ihr den Cheney in Ruhe lässt. Und haben die Nigerianer natürlich gesagt, klar, machen wir.
Ja, so kann man so ganz gehen. Da brauchen wir nur mal eben 250 Millionen. Über Richard Bruce alias Dick Cheney sprachen wir mit unserem Lieblingsamerikaner Peter Cross. Peter, vielen Dank und gutes Nächtle.
Alles klar, tschüsschen.
Tschüss. Ciao. 2-1.
Leute 35, Sie hören 2 auf 1. Unser Thema heute ist Dick. Seit Wochen kommt es scheibchenweise ans Licht, wann immer im Bayerischen Landtag es einen Job zu vergeben gibt. Entscheidet nicht die Qualifikation, sondern der Verwandtschaftsgrad. In Bayern gilt offensichtlich, Blut ist dicker als Wasser. Welche Ausmaße diese Klüngeleien haben, besprechen wir jetzt mit dem Politikwissenschaftler und FDP-Mitglied Professor Dr. Jürgen Dittberner. Wunderschönen guten Morgen, Herr Dittberner.
Guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Dittberner. Wie viele Politiker im Bayerischen Landtag beschäftigen denn jetzt Familienmitglieder? Weiß man das überhaupt schon genau?
Na, die Landtagspräsidentin hat ja eine Zahl herausgegeben und das ist also eine beträchtliche Zahl, über 70, aber ob das alle sind, das weiß man natürlich nicht, denn es ist sehr schwer herauszubekommen, wie die Verwandtschaftsgrade sind, gerade in einer Zeit, wo das nicht immer alles amtlich dokumentiert ist.
So, Herr Dittberner, und beschränkt sich das dann auf die CSU? Also ist das ein parteiinternes Problem?
Nein, es beschränkt sich nicht auf die CSU. Die anderen Parteien, mit Ausnahme der FDP, in diesem Fall einmal.
Glück gehabt.
Ja,
echtes Feature, Herr Dittberner.
Die sind auch betroffen, aber nicht in dem Ausmaße. Und auf die CSU fokussiert sich natürlich alles, weil es die Regierungspartei ist und weil die CSU sich sozusagen mit Bayern auch gleichsetzt. Also das ist dann schon nochmal eine andere Liga.
Gut, nun ist ja Wahljahr, ne? Alle drehen völlig frei und am Rad und es wird händeringend immer nach Argumenten gesucht. Was ist denn überhaupt legal? Also darf man eigentlich Familienmitglieder beschäftigen oder ist es sowieso verboten?
Naja, was heißt Familienmitglieder? Also es gilt eigentlich im öffentlichen Dienst. Ich habe das ja selber auch beobachten und erleben können. Der Grundsatz, dass man an der Stelle, wo man arbeitet, Ehegatten und enge Angehörige, also Kinder zum Beispiel, nicht beschäftigt, dass die nicht nebeneinander arbeiten sollen. Aber seit einiger Zeit scheint das im Landtag von Bayern jedenfalls, Maximilianeum, anders zu sein. Und da gibt es auf der einen Seite eben, wie soll man sagen, ein Konsens, ein ungeschriebenes Gesetz, dass man so etwas nicht macht, aber in den Landtagen und im Maximilianeum ist das sogar verboten, aber trotzdem ist es gemacht worden.
Aha, also es ist nicht nur ein moralisches Gesetz, es ist an der Stelle sogar tatsächlich auch juristisch verboten.
Okay. Ja, es ist nicht erlaubt, deswegen hat ja auch die Landtagspräsidentin ein Recht, jetzt da das zu veröffentlichen und deswegen musste auch der Fraktionsvorsitzende der CSU im Bayerischen Landtag zurücktreten, eben weil er seine Frau beschäftigt hat.
Jetzt gibt es also juristisch eine Sache, wir sind ja hier Gott sei Dank keine Anwälte, sondern Radiomoderatoren. Moralisch scheint das nicht ganz so eindeutig immer zu sein. Es scheint Leute zu geben quasi, die haben quasi ihre Sekretärin irgendwann mal geheiratet, die hat aber schon länger für die gearbeitet. Es gibt Leute, die haben quasi Familienmitglieder so auf Minijob-Basis als Bürohilfen eingestellt, andere haben das große Geld verteilt, also viele tausend Euro. Man weiß nicht genau, was haben die Verwandten gemacht. Sehen Sie das auch so, dass es da eine große Bandbreite gibt?
Da gibt es eine große Bandbreite und wie gesagt, man kann ja auch durch den Staat oder den Staatsanwalt oder Kollegen oder die Partei oder wen auch immer nicht herausbekommen, wie die informellen Beziehungen zwischen den Menschen sind. Das ist ja absurd, das nachprüfen zu wollen. Aber es gibt natürlich Sachen, die sind eindeutig. Also wenn ein verheirateter Ehemann seine Frau beschäftigt, dann ist das nicht in Ordnung, das ist vollkommen klar. Und von da an wird das dann immer etwas weicher. Aber man kann ja auch so vorgehen, dass man sagt, also ich beschäftige im Grunde niemand, der mir informell nahesteht in meinem Abgeordnetenmandat oder durch mein Abgeordnetenmandat. Und dann ist die Sache okay. Das ist eigentlich das normale Denken, das man erwarten müsste.
Und dann kommt wieder der Fakt, Blut ist dicker als Wasser und schon setzt das Hirn aus, offenbar. Jetzt mal ganz kurz nochmal zu den Abgeordneten. Jetzt ist der Winter, nimmt seinen Hut und es gibt aber 70, die, also 70, die bekannt sind. Müssen die jetzt auch alle gehen? Haben wir bald richtig Platz im Landtag?
Nein, nee, die werden natürlich nicht gehen. Sie müssen ja auch gar nicht. Also das ist ja das Wesen der parlamentarischen Demokratie, dass die Abgeordneten so ohne weiteres gar nicht gezwungen werden kann und dass man sie auch nicht aus dem Parlament herausschmeißen kann. Das ist sehr, sehr schwer. Man kann sie aus den Fraktionen entfernen, aber die CSU wird sich ja in Bayern nicht selbst entleiben. Also es wird eine Diskussion darüber geben und die Parteiführung wird hoffen, dass, wenn sie jetzt ordentlich die Augenbrauen hochzieht, dass das dann in einiger Zeit vergessen ist.
Herr Dittmann, jetzt nochmal so einen kleinen Blick hinter die Kulissen. Haben Sie einfach Glück gehabt, dass von der FDP niemand sowas in Bayern gemacht hat? Oder ist es so, dass die, sagen wir mal, Ehefrauen und Ehemänner der FDP-Abgeordneten sagen, ach, für so ein bisschen Geld würde ich diesen Job nicht machen?
Na, das Letztere glaube ich nicht. So ein bisschen Geld ist es ja auch nicht gewesen. Also ich möchte darüber nicht spekulieren. Also ich setze mal einfach voraus, dass die Kollegen von der FDP gewusst haben, was sich gehört und was sich nicht gehört. Aber ob sich das auszahlt, ist eine ganz andere Frage.
Also wünschen wir Ihnen, dass es so war. Auf jeden Fall die FDP ausnahmsweise moralisch übernehmen, überlegen in Bayern. Ja. Denn dort im Landtag haben wir gerade darüber gesprochen, dass Blut oft dicker als Wasser war und ganz gute Verträge abgeschlossen wurden mit Menschen aus der eigenen Familie, die dann für die Abgeordneten gearbeitet haben. Wir sprachen mit FDP-Mitglied Professor Dr. Jürgen Dittberner. Dankeschön, Herr
Dittberner.
Vielen Dank,
Herr Dittberner. Tschüss.
Dankeschön.
Ciao.
2-1.
Wenn man sich mal so richtig nah ist, also so richtig dicke miteinander, in der Partnerschaft, in der Familie oder unter Freunden, dann gibt's auch mal richtig dicke Luft. Stress, Streit, Zank, Zwist, kurzum Situationen, die keiner mag, aus denen man aber nur schwerlich so rauskommt, dass danach gleich wieder alles wirklich in Ordnung ist. Darum also lieber gleich dicke Luft vermeiden. Wie das geht, das erklärt uns der Chefredakteur von Psychologie heute, Heiko Ernst. Schönen guten Morgen, Herr Ernst.
Guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Ernst. Wir kriegen das ja hier in den Interviews gut hin. Wir haben uns, glaube ich, noch nie gestritten, oder?
Können wir ja mal versuchen. Ist vielleicht gar nicht schlecht. Vielleicht interessiert das die Hörer mehr, als wenn wir uns immer in allem einig sind.
Also ach, Sie wollen also sagen, in unserer Beziehung stimmt was nicht, Herr Ernst?
Ja, das kann sein. Es kann ja nicht immer alles hundertprozentig harmonisch verlaufen. Jedenfalls in den meisten Beziehungen ist so eine Streitängstlichkeit auch vielleicht was Ungutes, wenn da Dinge unter den Teppich gekehrt werden, Dinge nicht ausgetragen oder ausgesprochen werden.
Können Sie richtig das gut streiten in Ihren Beziehungen? Können Sie das richtig gut streiten in Ihren Beziehungen? Weil hier kommen Sie immer so sanft und harmonisch rüber.
Ich kann sehr gut streiten. Ich bin ein großer Streiter vor dem Herrn. Allerdings beachte ich, oder ich versuche zumindest, einige Regeln. Und zwar, dass man den anderen nie so verletzt, dass man nach dem Streit wieder miteinander kann. Dass man sich buchstäblich ausgesprochen hat, nicht ausgekotzt, sondern ausgesprochen hat. Dass man seine Argumente vorgetragen hat. Dass man das auch ein bisschen erregt oder laut oder zornig tun darf, aber nie so, dass man den anderen nachhaltig verletzt. Das ist eigentlich so die Grundregel beim Streiten. Man muss anschließend, man darf kein Geschirr zerdeppern, dass man dann anschließend nicht mehr zusammenkippen kann oder nicht mehr benutzen kann. Das ist die Grundregel eigentlich.
Muss man dafür Chefredakteur von Psychologie heute sein und sehr, sehr begabt? Nein, denn man man weiß doch nie, was beim anderen wie ankommt. Manchmal sagt man so ganz harmlose Sachen und der andere ist am Boden zerstört.
Wie man streitet, das ist ein gutes Indiz dafür, wie gut man eigentlich auch sonst im Leben einander zuhört, auf den anderen achtet, ob man ihn eigentlich kennt, ob man wirklich weiß, auf welche Knöpfe man nicht drücken darf, was man ihm nicht unbedingt so jeden Tag zweimal vorwerfen sollte, weil er dann abgeht wie eine Rakete. Also diese Menschenkenntnis, die ist natürlich eine Voraussetzung. Wenn man im Streit aus lauter Rechthaberei oder aus enger Sicht der eigenen Dinge irgendwas durchsetzen will um jeden Preis, dann ist man am Ende der Verlierer. Also auch Streiten setzt voraus, dass man sich in den anderen reinversetzt. Was könnte ihn jetzt völlig außer Kontrolle bringen oder was darf ich auf keinen Fall sagen, auf welches Wort reagiert er allergisch? Also das sind Dinge, die man im Laufe einer Partnerschaft, einer Freundschaft, einer Zusammenarbeit oder wer auch immer lernen muss. Also Demokratie lebt eigentlich vom Streit und das gilt auch in der kleinen Demokratie.
Okay, nun ist es ja so, dass das ganz bewusste Sachen sind, da muss man drauf achten, da muss man feinfühlig sein und da muss man in dem Streit, obwohl man schweinesauer ist, irgendwie noch den kühlen Kopf bewahren und sagen, und genau das Argument hole ich jetzt nicht raus, weil das ist an der Stelle unfair, auch wenn es mir natürlich in der Situation totale Macht gibt. Jetzt gibt es aber auch ganz viele Sachen, die laufen so unbewusst ab, also vor allem so Mimik und Gestik. Wie kommt das? Wie reagiert man dann automatisch?
Das ist klar. Also man kann Zorn schwer bremsen, wenn er mal richtig in Gang gekommen ist. Das ist auch richtig, denn man kann aber seine Worte immer noch wählen, auch im Zorn. Also Sie haben ja eben selber so diesen Moment angesprochen, in dem man sagt, das haue ich jetzt nicht auf den Tisch, weil da habe ich zwar im Moment Punkte gemacht, aber langfristig schadet mir das eigentlich. Der wird mir das nie verzeihen. Also diesen Rest von Selbstkontrolle sollte man auch im heißesten Streit behalten, weil die langfristigen Konsequenzen sind nie so gut, dass man den kurzen Sieg wirklich genießen kann. Das sieht man zum Beispiel an den vielen Nachbarschaftsstreits. Da wird um irgendwelche Gartengeschichten oder sonst irgendwas unglaublich erbittert in Deutschland vor allen Dingen gestritten. Es gibt sowas wie eine Anspruchsmentalität, eine Verrechtlichung der Beziehungen, sagen die Juristen. Also immer mehr Menschen glauben, sie hätten einen Anspruch, bestimmte Dinge einfach durchzusetzen. Und selbst bei Nachbarn, wo man ja auch davon ausgeht, dass man gute Nachbarschaft haben möchte, greift das so um sich, dass also die Rechtsanwälte sehr, sehr gut zu tun haben.
Woher kommt denn das? Kann man das sagen? Ist das eine kulturelle Veränderung?
Es ist ein bisschen eine kulturelle Veränderung, eine Veränderung in Richtung eben Anspruchsdenken. Jeder denkt zunächst an sich und an seine Rechte, an seine Ansprüche und an seine Bequemlichkeit, seine Zufriedenheit und fühlt sich sehr schnell beeinträchtigt durch andere, auch durch Nahestehende. Und dann gibt es eben mehr Streit um Kaisers Bart manchmal, als eigentlich der ganzen Gesellschaft gut tut.
Also, liebe Hörerinnen und Hörer, nehmen Sie sich und Ihre Interessen nicht ganz so wichtig. Und wenn Sie sich mit jemandem streiten, dann achten Sie darauf, dass die Atomwaffen zumindest im Schrank bleiben und Sie nur die normalen, konventionellen Waffen benutzen. Das hat uns Heiko Ernst geraten, der Chefredakteur von Psychologie Heute. Wir denken heute auch mal an ihn. Herr Ernst, waren Sie zufrieden mit dem Interview?
Ja, ich habe keinen Grund zum Streiten eigentlich drin gesehen. Ich hoffe, dass Sie es auch haben.
Wunderbar. Sind Sie auch einverstanden, dass wir jetzt Schluss machen?
Ich bin einverstanden. Ja, wir können jetzt gerne Schluss machen.
Toll, so konsensualistisch kommt man aus solchen Nummern raus. Dankeschön, Herr Ernst.
Okay.
Tschüss, Herr Ernst.
Tschüss. 2-1.
So, liebe Hörerinnen und Hörer, kennen Sie das Dickkopf-1-Gen, kurz DKK-1? Das hat nichts mit Sturheit zu tun. Das Gen ist in der Embryonalphase von uns Menschen für die Kopfgröße zuständig, aber es kann noch viel mehr. Forscher haben herausgefunden, dass es uns auch vergessen lässt im Alter und damit vielleicht maßgeblich für Alzheimer verantwortlich sein könnte. Wie das zusammenhängt, das erklärt uns jetzt Arzt und Medizinjournalist Magnus Heyer. Schönen guten Morgen, Herr Heyer.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Ganz kurz, bevor wir inhaltlich reden, das Dickkopf-Gen, warum heißt es so, wenn es mit Dickköpfigkeit nichts zu tun hat?
Weil es mit dicken Köpfen zu tun hat, weil es tatsächlich so ist, wenn Sie das Gen verstärken in der Embryonalentwicklung, dann können Sie bei Kaulquappen dafür sorgen, dass die Köpfe dicker werden. Oder es kann sogar so weit gehen, dass eine Kaulquappe mit einem manipulierten Dickkopfgen 2 Köpfe kriegt. Und wenn Sie es runterschrauben, wenn Sie es also ganz massiv blockieren, dann kommen die ohne Kopf auf die Welt. Und das geht auch bei Mäusen. Also es hat tatsächlich mit der Kopfentwicklung und mit der Dicke des Kopfes in der Entwicklung zu tun.
So, jetzt sucht man ja noch nach Jahrzehnten nach dem Grund für Alzheimer. Ist das jetzt tatsächlich so eine Art langersehnter Durchbruch?
Nein, also ein Durchbruch ist es schon deswegen nicht, weil es noch lange keinerlei therapeutische Konsequenz hat. Und wir wissen auch gar nicht, ob das was mit der Alzheimer-Entwicklung zu tun hat. Beim Alzheimer ist es ja so, dass einfach die Erinnerungsfähigkeit nachlässt. Und bei diesem Gen ist es so, dass man weiß, aus Mausversuchen weiß, wenn Sie das Gen runterschrauben, dann ist der Organismus in der Lage, in relativ entscheidenden oder entscheidenden Teilen des Gehirns neue Nervenzellen zu bilden. Also aus Stammzellen neue Nervenzellen zu bilden. Wir haben ja früher gedacht, das Gehirn ist das einzige Organ, was keine neuen Zellen bilden kann, nachdem es einmal, also nach der Geburt, keine Zellen mehr bilden kann. Das ist falsch, aber das tut es nur im geringen Maße. Und dieses Gen scheint diese Neubildung zu behindern. Und wenn man das Gen wiederum ausschaltet, könnte die Neubildung gefördert werden. Und das wiederum ist zumindest bei Mäusen so, dass sie tatsächlich mehr junge Zellen in dem Gedächtnisteil des Gehirns bilden, im Hippocampus, und dass die tatsächlich auch, man sieht auch einen Effekt, die können sich im Labyrinth besser orientieren, alte Mäuse. Mhm. Zumindest ist das ein Vorgang, der natürlich vielleicht ein Alzheimer verlangsamen könnte.
Oder zumindest dazu führen, dass die alten Menschen, wenn sie Alzheimer haben, sich besser orientieren können in ihrer Nachbarschaft. Okay, aber jetzt, wenn wir mal diesen Teil einfach mal glauben, dass man Gene herunterschraubt, wie sie so schön gesagt haben, durch welche Apparaturen auch immer, kann man sich jetzt aus seinen Lieblings-Science-Fiction-Filmen irgendwas ausdenken. Die Gene sind ja nicht umsonst bei uns Menschen da, Herr Heyer. Wenn man jetzt also sagt, wir bremsen dieses Gen aus und haben einen eventuellen positiven Effekt, haben wir dann auch einen negativen Effekt? Also unser Kopf verschwindet oder ähnliches?
Wir wissen es überhaupt nicht. Und das ist der entscheidende Punkt. Das ist bei Gentherapien so, dass es gibt tatsächlich ganz wenige erfolgreiche, bei Menschen machbare Gentherapien. Die sind aber nur wirksam gegen ganz seltene Krankheiten. So. Und ansonsten ist es so, wir haben immer eine dunkle Vorstellung, dass dieses und dieses Gen mit der und der Krankheit zu tun zu haben scheint. Ganz diffus. Wir stochern massiv im Nebel. Wir wissen aber nicht. Wir haben kein vollständiges Bild. Eine Krankheit wird wahrscheinlich durch Veränderungen an mehreren Genen en bloc gebildet. Aber wenn wir jetzt in ein Gen eingreifen, ganz gezielt, was wir können, man kann Gene ausschalten, man kann sie einschalten. Man kann Genprodukte, also das, was die Gene bilden, behindern und verstärken und wie auch immer. Nur es sind keine monokausalen Vorgänge. Es ist nicht so, dass wir jetzt mit diesem Dickkopf-Gen Alzheimer ausschalten würden. Wahrscheinlich ist Alzheimer eine Krankheit, die mit dem Gen überhaupt nichts zu tun hat. Ja. Wahrscheinlich ist das Runterregulieren ein ganz normaler Vorgang. Nur bei Alzheimer-Kranken wirkt er sich viel fataler aus als bei anderen. Und bei Alzheimer-Kranken wäre es gut, das zu verändern.
So, Herr, jetzt mal ganz kurz, Butter auf den Tisch hätte ich jetzt beinahe gesagt.
Ja? Genau, Butter auf die Hand.
Faust auf die Fische.
Besser die Faust auf den Fisch als genau, die Taube auf dem Dach.
Also richtig. Dank des humanen Genomprojektes ist das menschliche Genom komplett entschlüsselt. Und Sie eiern da immer noch rum in der Medizin.
Eiern
da immer noch rum.
Genau.
Wann wissen wir denn endlich mal, welches Gen jetzt was macht? Wozu denn dieser ganze Entschlüsselungsquatsch?
Sie werden es nicht mehr erleben und ich schon gar nicht. Der Punkt ist einfach der, wir haben das Genom in der Tat entschlüsselt. Wir haben ein riesenhaftes Buch aller menschlichen Gene. Was wir nicht haben, ist ein Übersetzungsprogramm für diese menschlichen Gene. Also wir haben ein Buch in einer Sprache, die wir bisher nicht verstehen.
Geben Sie es mal bei Google ein.
Jetzt kommen die Gene und bilden Proteine. Und diese Summe aller Proteine, das sogenannte Proteinom, davon verstehen wir schon überhaupt gar nichts. Das heißt, wir stochern im Dunkeln, wir haben ein paar Dinge, von denen wir wissen, wie sie funktionieren und von denen wir sogar wissen, wie wir sie verändern. Das Problem bei Genen ist ja, sie müssen es ja in der Keimbahn tun. Also wenn ich jetzt bei Ihnen bei mehreren Zellen die Gene verändern würde, dann hätte das überhaupt keine Relevanz, weil Sie haben aber Milliarden von Zellen im Körper. Ich muss es in der Keimbahn tun und das Dickkopf-Gen verändern, das wollen Sie nicht, weil dann haben Sie hinterher vielleicht ein super Gedächtnis im Alter, aber gar keinen Kopf, in dem Sie das Gedächtnis bilden könnten. Diese Vorgänge sind so komplex, dass es noch sehr lange dauern wird, bis wir da sinnvoll eingreifen können. Bei Mäusen können wir es tun. Bei Menschen ist es ungleich problematischer.
Dann sollte man vielleicht einfach dafür sorgen, dass Menschen, wenn sie leiden unter einer bestimmten Krankheit, sich in Mäuse verwandeln. Das könnte die Wissenschaft vielleicht hinkriegen und dann kann man sie ja wunderbar therapieren. Oder das wäre eine Lösung, glaube ich.
Das ist, glaube ich, eine super Idee. Da solltest du dran forschen. Dann können wir hier in Ruhe Radio weitermachen. Vielen Dank an Magnus Heyer. Mit ihm sprachen wir über das Dickkopf-1-Gen und eine eventuelle mögliche Beeinflussung von Alzheimer-Krankheiten.
Oder so.
Genau. Man weiß es nicht. Man stochert halt. Tschüss, Heyer.
Oder so. Ich danke auch.
Aber es erklärt doch, warum zum Beispiel in World of Warcraft die zweikopfigen Oger so doof sind. Entschuldige.
2-1.
So kommen wir zu ein paar Vorurteilen. Richtig dick sind in Deutschland nur die Doofen und die Armen. So zumindest die landläufige Meinung oder das, was man im Fernsehen sehen kann. Sozial Schwache sind sozial schwach, weil sie dumm sind und dick, weil sie sich falsch ernähren. So ungefähr muss die Logikkette gehen. Alles Blödsinn, sagen wir, und wissenschaftlich belegt wird das auch. Das sagt der Soziologe Friedrich Schorp. Guten Morgen, Herr Schorp.
Guten Morgen.
Herr Schorp, haben wir die gängigen Klischees jetzt erstmal richtig zusammengefasst?
Ja, also im Großen und Ganzen ist das so das Bild, das man hat von dicken Menschen oder häufig hat, zum Glück nicht alle, aber viele, und was in den Medien natürlich häufig auch transportiert wird, dass es ja eine Frage der Disziplin sei, dass sich Leute eben nicht im Griff hätten und dass es eben häufig diejenigen sind, die auch sonst nicht, ich sage jetzt mal salopp gesagt, nicht so viel auf die Kette kriegen, also die ja sozial eher benachteiligt sind. und dass die dann eben selber schuld sind an ihrem Schicksal letztendlich.
Das war ja auch mal völlig anders, wenn ich an die großen, dicken Bäuche der Generaldirektoren der 50er und 60er Jahre denke. Da hieß es, Mensch, der hat aber Erfolg, der hat sich vollgefressen. Genau. Bäuchlein ist überhaupt auch schön. Aber kann man sagen, woher dieses aktuelle Bild, diese aktuellen Vorurteile dicken gegenüber, wo die herkommen?
Naja, in den 50er, 60er Jahren, was Sie jetzt gerade gesagt haben, war das ja so, dass das ja noch ein Stück weit sich nicht jeder leisten konnte.
Mhm.
Das ist ein Stück weit ja auch ein Statussymbol, weil gezeigt hat, man hat viel Geld, man kann es sich leisten, man muss nicht körperlich arbeiten, man kann sich viel Fleisch, überhaupt viel essen, auch viel Alkohol, Cognac und ähnliches leisten, was das ja auch noch einen ganz anderen Stellenwert hatte, was heute ja auch irgendwie verpönt ist. Und heute ist es eben so, dass man sich eher leisten können muss, in seiner Freizeit in der knapp bemessenen dann eben ins Fitnessstudio zu gehen, vielleicht einen Personal Trainer zu haben, sich im Restaurant so bekochen zu lassen, dass man eben irgendwie Spaß am Essen hat, aber trotzdem nicht zu sehr zulegt und ähnliches. Also jetzt ist es eigentlich eher umgekehrt, dass es ja eigentlich ein Zeichen von Luxus und ein Zeichen von ja einerseits Disziplin, aber andererseits eben auch finanziellen Möglichkeiten ist, wenn man es schafft, trotz diesem ja sitzenden Lebensstil, den wir ja fast alle haben in der Arbeit, also wir arbeiten ja fast alle nicht mehr körperlich, eben trotzdem dann schlank zu bleiben.
Gut, aber das ist jetzt ja offenbar ein Klischee, denn wer ist denn nun dick, wenn es nicht die Armen sind?
Also es ist schon so, dass Menschen mit niedrigerem Einkommen in reichen Ländern häufiger dick sind. Das ist durchaus richtig, habe ich auch nie das Gegenteil behauptet. Die Frage ist nur, was man daraus schlussfolgert. Also welche Schlussfolgerung zieht man und wen gibt man sozusagen die Schuld dafür? Also zum einen, denke ich, muss man mal ganz prinzipiell sagen, wird das Problem überdramatisiert. Übergewicht ist längst nicht das gesundheitliche Risiko, als dass es immer dargestellt wird. Das moderate Übergewicht, also bis zu so einem BMI von 35 etwa, grob gesagt, da ist man sich eigentlich mittlerweile in der Wissenschaft auch weitgehend einig, dass da keine besondere Gefährdung vorliegt. Also da gibt es für bestimmte Krankheiten einen statistischen Vorteil, aber einen geringen Nachteil, der ist aber sowieso nur bei ganz großen Studien überhaupt nachweisbar, wirkt sich auf das Individuum fast überhaupt nicht aus. Und auch das Gewicht darüber ist längst nicht so problematisch gesundheitlich, wie man sich das bislang vorgestellt hat. Und die andere Frage ist ja eben, ob das höhere Gewicht dann tatsächlich vor allem eine Frage der Disziplinlosigkeit ist oder ob es nicht auch noch andere Faktoren gibt. Da spielen zum einen natürlich die Gene eine wichtige Rolle, zum anderen sind aber auch ja Lebensstile nicht immer frei gewählt. Also wie ich das ja gerade schon gesagt habe, wenn man eben einen sitzenden Alltag hat, also so einen stressigen Lebensstil hat und dann auch noch wenig Geld verfügt, also wenn man meinetwegen 2-3 Nebenjobs irgendwie managen muss, Teilzeitjobs managen muss und vielleicht noch alleinerziehende Mutter ist oder sich um Kinder kümmern muss, dann über wenig Geld verfügt, dann bleibt eben häufig nur, sag ich mal, die Fertigpizza oder eben der Gang zur Imbissbude. Und wenn man denselben stressigen Alltag hat, aber über sehr viel Geld verfügt, dann hat man eben ganz andere Möglichkeiten, das auch zu kompensieren. Und da würde ich eben nicht davon sprechen, dass es da irgendwie um persönliche Schuld geht, sondern umgekehrt, es geht eigentlich eher um Distinktion. Also diejenigen, die Möglichkeiten haben, sich so einen Körper vielleicht auch anzutrainieren, die sondern sich auch von denen ab, die diese Möglichkeiten nicht haben, indem sie da eben so einen Diskurs aufmachen, von wegen, das ist ja deren Schuld und zeigt ja, dass sie undiszipliniert sind und zeigt ja auch, dass sie deswegen arm sind und deswegen meinetwegen auch häufiger krank werden.
Mhm. Müssen wir jetzt dafür sorgen, dass die ärmeren Menschen mit dem stressigen Lebensstil vernünftiges, gesundes Essen bekommen? Oder müssen wir einfach nur dafür sorgen, dass wir tolerant und entspannt sind, weil das mit dem Dicksein ja auch überhaupt nicht schlimm ist?
Eigentlich beides. Wobei ich sagen würde, das Zweite ist fast wichtiger noch, jetzt erstmal, denn zunächst würde ich sagen, geht es darum, dass man dicke Körper als Teil der gesellschaftlichen Vielfalt auch anerkennt, dass man das zunächst mal als zentrales Merkmal nimmt, wie Körpergröße oder meinetwegen Augenfarbe oder Haarfarbe, so dass man erstmal nicht gleich sagt, weil jemand jetzt besonders üppig ist, dass er deswegen gleich krank ist automatisch. Also dass wir davon erstmal wegkommen, das denke ich ist ganz, ganz wichtig. Und das Zweite ist, dass wir tatsächlich soziale Ungleichheit natürlich bekämpfen müssen. Aber das sollten wir nicht mit dem Vorsatz tun, weil es dann vielleicht weniger Dicke gibt und die dann vielleicht weniger Krankenkassenkosten verursachen, sondern weil es einfach eine Selbstverständlichkeit sein sollte in einer reichen Gesellschaft, dass jeder eben die Möglichkeit hat, sich ausgewogen zu ernähren und eben auch mit diesem Stress nicht komplett allein gelassen wird.
Und ein Vorurteil zumindest, muss ich sagen, teile ich gar nicht. Es gibt auch ganz viel dünne Reiche, die schrecklich doof sind. Also mit Intelligenz hat das gleich gar nichts zu tun. Der Soziologe Friedrich Schorb sprach mit uns darüber, ob Dicke immer arm und manchmal doof sind oder umgekehrt und generell darüber, dass wir viele, viele Vorurteile hinterfragen, wenn nicht gleich ganz abbauen sollten. Dankeschön, Herr Schaub.
Vielen Dank, Herr Schaub. Tschüss.
Sehr gerne. Tschüss.
Radio 1. 2 auf 1. 2 Mann, ein Thema. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.